Zitat: Am 11. Februar 2013 wurde eine 600-jährige Tradition durchbrochen. Papst Benedikt XVI., bisheriger Hüter der Lehre und getreuer Erbe des lange dahinsiechenden Papstes Johannes Paul des Großen, gab eine überraschende Erklärung ab. Er würde aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zurücktreten und für den Rest seines Lebens den Titel emeritierter Papst oder Papa Emeritus tragen. Zitat Ende. Mit diesen Sätzen beginnt der Tatsachenroman von Bestsellerautor Anthony McCarten. Die zwei Päpste, so heißt das Buch, Untertitel Franziskus und Benedikt und die Entscheidung, die alles veränderte. Nun ist Anthony McCarten ein Romanautor und kein Vatikan-Experte oder Vatikanisti, wie man das nennt. Bei uns ist jetzt ein Vatikanisti, der langjährige Chefredakteur von Radio Vatikan, der deutschsprachigen Abteilung, Bernd Hagenkort. Und er hat das Buch von McCarten gelesen, das auch literarische Vorlage einer großbeworbenen Netflix-Serie ist. Guten Tag, Herr Hagenkort.
Einen wunderschönen guten Tag.
Die zwei Päpste, ist das nun ein spannendes Buch? Haben Sie das gern gelesen?
Es liest sich wunderbar. Das muss man erstmal sagen. Es liest sich flüssig, man stolpert nicht, es ist nicht überkompliziert. Er weiß, wie man eine Geschichte aufbaut, wie man Dramen inszeniert. Also es ist einfach wunderbar zu lesen, das vorweg, ja.
Und jetzt kommen wir natürlich zur entscheidenden Frage.
Zum großen Aber, genau.
Ja, nun lebt das Buch davon, dass die beiden Päpste, Benedikt und Franziskus, Gegenpositionen darstellen. Bevor wir jetzt mit Ihnen darüber sprechen, ob das eigentlich der Wirklichkeit entspricht, zunächst die Frage, ja, wofür stehen die beiden Päpste in dem Buch? Können Sie uns das kurz erläutern?
Ja, der erste, Benedikt, steht für die Tradition, für das Bewahren von Tradition, für das Festhalten an Tradition. Deswegen ja auch dieser Bruch da drin, das macht McCarten ja ganz klar. Ausgerechnet er macht dann diesen Traditionsbruch am Anfang des Buches gleich fest. Das ist das eine. Der andere Papst steht für Sünder sein, menschlich sein, Vergangenheit haben, Geschichte haben und trotzdem dieses Amt wahrnehmen können. Und die werden sozusagen dann aufeinander losgelassen, die beiden Charaktere, die beiden Dramenfiguren.
So wie Sie das jetzt erzählen, ist ja auch klar, wo da ja vielleicht die Sympathien liegen könnten.
Die sind eindeutig, die sind sehr eindeutig verteilt, die sind eindeutig bei Franziskus. Was in so einem Roman ja auch mal sein darf, oder so einem Tatsachenroman ja auch mal sein darf, dass der Autor mit einem und nicht bei der anderen Figur ist. Es ist schon sehr deutlich auf der Seite von Franziskus.
Also es ist nicht so, dass er auch für Benedikt viel Verständnis hat, der ja fürchtet, dass die katholische Kirche altbewährte und erprobte Tradition leichtfertig preisgibt. Tradition, die die Kirche und das gläubige Volk ja auch beschützen und tragen. Also dieser Widerspruch einerseits zwischen Freiheit und auch Sicherheit. Für Sicherheit steht dann Benedikt. Dafür kann man doch auch Verständnis haben.
Eben habe ich ja auch, nur ebenso wie er es beschreibt, finde ich es überspitzt. Es wird dem nicht gerecht, wofür Benedikt stand und auch noch irgendwie steht. In aller Widersprüchlichkeit, die dieser Papst ja natürlich auch verkörpert, so eindeutig ist es nicht. Und so eindeutig lassen sich die beiden auch nicht gegeneinander ausspielen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das denn nicht als Roman, sondern als Sachbuch lesen würde, als was das hier auch beworben wird.
Wofür steht Benedikt denn?
Auch Benedikt steht für alles Mögliche. Also sicherlich für Tradition, sicherlich für Sicherung, sicherlich für, dass Menschen auch was zum Festhalten haben, was zum Weitergeben haben, aber sicherlich auch für eine große geistliche Weite, für ein Weiterdenken des Konzils, für den Zusammenhalt der Weltkirche, für die Einheit der Weltkirche. Er steht auch für einige Dinge, wo wir nur verwundert den Kopf schütteln, wenn wir an diesen letzten Text, den er über Missbrauch meinte, schreiben zu müssen, denken. Also solche Dinge, es ist ganz, ganz kompliziert, auch dieser Papst, wie jeder Mensch ja auch kompliziert ist. Das gleiche gilt auch für Franziskus. So einfach, wie die beiden Charaktere dann doch dargestellt werden, denke ich, ist es nicht.
Also Sie kritisieren diese Polarisierung, diese Dramatisierung, die das Buch vornimmt, die der Autor vornimmt, die ja aber auch irgendwie was Schlüssiges hat. Die fällt ja auf fruchtbaren Boden. Gleich zu Anfang soll Franziskus, als man ihn in bunte Papstgewänder kleiden wollte, ausgerufen haben, der Karneval ist nun vorbei. Da geht es doch schon los, das bietet sich doch an für so ein Drama.
Auf jeden Fall, es ist ja nicht so, als ob diese Figuren das nicht auch hergäben. Leider, und da muss ich dann ein bisschen auch so als jemand sagen, der das verfolgt hat, sowohl Benedikt als auch jetzt Franziskus im Vatikan, viele von den Geschichten, die er erzählt, sind einfach genau das, Geschichten. Und viele davon sind auch schon mal nachrecherchiert worden und für nicht wirklich faktengemäß erklärt worden. Also vieles von dem stimmt einfach nicht. Das darf ein Romanautor machen. Ein Romanautor muss mich ja unterhalten, er muss eine gute Geschichte erzählen. Aber das ist eben nicht die Art und Weise, wie er schreibt. Er möchte erklären. Seitenweise erklärt er mir, wie Junta funktioniert in Argentinien. Seitenweise versucht er, Unfehlbarkeit der Päpste zu erklären. Und dann auf Geschichten und Anekdoten zu setzen, die nachweislich nicht stimmen, finde ich schwierig, mindestens schwierig.
Also diese Erklärungen sind nicht plausibel?
Sie sind zu kurz. Ich glaube, theologisch hat er nicht wirklich verstanden, was das ist, Papsttum. Muss man ja auch nicht, aber dann darf man auch nicht so tun, als ob. Unfehlbarkeit, als ob es einen durchgehenden Strang gegeben hätte von Petrus und Linus und Kletus angefangen bis Johannes Paul II. Das alles sehr, sehr vereinfacht und versucht dann darauf, seine Charakterisierung aufzubauen.
Worin bestehen denn da die Gefahren, wenn man die beiden Päpste so gegeneinander antreten lässt, wie das Mekaten tut? Also Benedikt steht für die beschützende Gebundenheit an die katholische Tradition und Franziskus für die Freiheit und das Ungewisse. Was ist daran verwerflich, das so zu sehen?
Ja, er verdammt natürlich den Zuschauer in den Sofa. Ja. Man sitzt also quasi da mit dem Buch in der Hand oder später dann mit Netflix-Serie auf dem Bildschirm, mit der Hand sozusagen in der Chipsdose und guckt sich das Ganze an. Das ist kein Aufruf mehr, sich zu beteiligen. Sowohl Benedikt als auch Franziskus, als auch Päpste davor, den ist natürlich an einem Christentum gelegen, das aktiv wird, das selber sich engagiert. Wir kommen ja aus einem Kerzenanzünde-Christentum heraus, in ein sehr aktives Christentum hinein. Und jeder dieser Päpste, auch Johannes Paul II. Schon, hat dafür gestanden. Das verpasst man nur vollständig, wenn man sich nur zurücklehnt und das beobachtet als Zuschauer.
Aber wenn man die Sympathien mit Papst Franziskus hat, wird man vom Beobachter auch zu jemandem, der aus den Sympathien vielleicht die Franziskuskirche weiter in die Modernität mit hinein entwickeln möchte. Da kommt man doch auch aus dem Sofa raus.
Ja, könnte man machen, aber das höre ich eben nicht raus aus dem Buch von Mekaten. Mekaten bleibt als Romanautor eben als im Erzählen einer Geschichte, eines Dramas und eben nicht, kommt nicht in diese Aussagen, in die Botschaften rein, die meiner Meinung nach man miterzählen muss, um Franziskus verstehen zu können. Man kann Franziskus, und er, da ist er nochmal stärker in seiner Art und Weise, nochmal viel stärker als Benedikt, man kann Franziskus nicht nachvollziehen, wenn man diese ganzen, man muss aus sich selber rausgehen und so weiter, dieses, ich bin ein Sünder. Und wenn man das nicht auch umsetzt in, das gilt für euch auch, also diese Appellative komplett ignoriert zugunsten eines Dramas, dann finde ich, kommt an dem Mann nicht näher.
Aber es erzeugt neue Wirklichkeiten. Ohne Frage wird so ein Buch wieder eine neue Wirklichkeit erzeugen, erst recht in dieser Netflix-Serie. Das fällt alles auf fruchtbaren Boden. Also dieser Mekaten schafft damit ja auch eine Kirche, die sich in die Köpfe der Menschen hineinfrisst, hineinbegibt. Und die Kirche ist nicht in der Lage, dieses Bild zu korrigieren.
Grundsätzlich ist daran ja auch nichts Verwerfliches. Also ich werde mir das Netflix-Ding auch angucken. Da sehe ich aber auch Schauspieler. Ja. Da sehe ich eben Jonathan Pryce, der dann Bergoglio spielt und später Papst Franziskus spielt. Das will ich mir angucken, weil der Mann ist ein guter Schauspieler, sieht ihm auch sehr ähnlich, muss man sagen. Das möchte ich mir angucken. Dann sehe ich aber, dass das ein Schauspieler ist. Beim Buch ist es etwas schwieriger. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich kann man darüber klagen, dass die Kirche dem nichts entgegenzusetzen hat. So ist die Welt aber. Diese Medienwirklichkeiten schaffen Wirklichkeiten und das ist eben so. Da müssen wir mit umgehen. Deswegen würde ich sagen, das Buch lesen lohnt sich durchaus. Es ist ja auch gut gelesen, gut geschrieben, Entschuldigung. Aber dass die Kirche nichts machen kann, das ist eben auch nicht so. Da haben wir keine Gegenwirklichkeiten.
Welche Parallellektüre empfehlen Sie denn da? Gibt es da ein Buch, was man daneben legen sollte, um auch ein differenziertes Bild der beiden Päpste zu bekommen?
Kommt drauf an, was man haben will. Aber wenn man zum Beispiel wissen will, wie das zu der Wahl kam, gibt es ein hervorragendes Buch von einem US-amerikanischen Autor, Gerald McConnell, das wird demnächst auch auf Deutsch erscheinen. Ein hervorragendes Buch. Es gibt wunderbare Bücher, vor allen Dingen aus der angelsächsischen Welt, von Austin Ivory. Also da gibt es sehr, sehr viele, die durchaus kritisch rangehen und die Archive studiert haben und trotzdem sehr, sehr flüssig schreiben können, um zu verstehen. Also das Doppelpapsttum wird uns noch länger beschäftigen. Ich glaube auch noch über das Ende dieses Doppelpapsttums hinaus. Der Beitrag ist amüsant und unterhaltsam, aber schafft mir jetzt keine neuen Einsichten, erklärt nicht wirklich.
Die beiden Päpste treten aber auch in einen Dialog. Also Benedikt reflektiert ja durchaus, was Franziskus macht und wie er seine Ideen fortsetzt, vielleicht auf eine andere Art und Weise umsetzt. Natürlich denkt man da auch wieder weiter. Papst Franziskus ist 83 Jahre alt oder wird bald 83 Jahre alt. Wie geht das dann weiter? Kann man das so dialektisch dann weiterdenken? Der nächste Papst wird dann wieder einer sein, der so wie Benedikt sein wird?
Naja, jeder Papst nennt sich ja Nachfolger des heiligen Petrus. Also Franziskus ist nicht Nachfolger von Papst Benedikt und der nächste wird dann nicht Nachfolger von Papst Franziskus heißen. Das heißt, jeder Papst, in Anführungszeichen, erfindet das Amt nochmal neu. Wie der nächste sein wird und wie er sein Amt versteht und was er daraus machen wird, das, glaube ich, können wir jetzt heute noch nicht sagen. Ich finde es auch gefährlich, so Linien zu ziehen. Mekaten sagt ja zum Beispiel relativ am Anfang des Buches, Benedikt hat den Platz freigeräumt, wissend, dass dann Franziskus kommt. Aber nein, das wusste er nicht. Also man kann diese Linien nicht ziehen und wir können jetzt auch noch nicht wissen, was dann passiert, was der Heilige Geist für Überraschungen für uns danach bereithält.
Man kann die Linien schon ziehen, aber das wird, weiß Gott, nicht so kommen, wie man seine Linien dann als Romanautor, der einen Tatsachenroman geschrieben hat, auch zieht. Also das sollte man, so fasse ich Ihr Urteil des Buches zusammen, immer im Kopf behalten. Es ist doch mehr Roman als ein Sachbuch, ein Tatsachenbuch, spannend geschrieben. Man sollte es durchaus lesen, aber man sollte nicht alles für bare Münze nehmen.
Man sollte nicht alles für bare Münzen und denken hilft auch in diesem Falle. Also mehr lesen, nachdenken, gucken, was kann passen, was kann nicht passen. Was verstehe ich von diesem Papst Franziskus? Da brauche ich eigentlich ein Mercator-Buch jetzt nicht, um mir das zu erklären. Da kann man selber drauf kommen, wenn man genau hinschaut.
Benedikt guckt ja auch noch immer die Tagesschau. Er hat ein Fernsehen bei sich in der Wohnung. Auch Franziskus verfolgt die Medien aufmerksam. Kommt das an Sie heran, so eine Serie? Werden die sich das gemeinsam anschauen?
Ich vermute mal, nein. Benedikt XVI. Ist jetzt nicht jemand, den ich unter die Seriengucker einordnen würde, sondern eher ein Leser. Das Gleiche gilt für Franziskus. Der hatte, glaube ich, gar kein Fernsehen, als er Erzbischof von Buenos Aires war, hat er mal gesagt. Also ich vermute mal, nein. Wäre nett vielleicht, wenn die Schauspieler mal kämen und sich daneben stellen würden. Aber ich glaube, das sind auch alles letztlich unterhaltsame Sachen, ganz nette Sachen. Aber dass die beiden sich das zusammen anschauen, vermute ich mal eher nicht.
Naja, aber es wäre ja schön von der Kirche, wenn es da so ein Begleitprogramm gäbe, so eine Netflix-Serie, das Buch natürlich auch. Das wird natürlich viel diskutiert und das muss dann auch von der Kirche begleitet werden. Davon kann man ja auch ausgehen.
Also. Kann man ausgehen von. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn es sowas gibt. Es gibt auf jeden Fall gut, wenn es noch Interesse hat. Es ist, wenn wir Material in Anführungszeichen bereitstellen, über das man sich streiten kann und bei dem man Unterhaltsames machen kann und so weiter und so weiter. Solange wir das noch haben als Kirche, ist alles noch einigermaßen in Ordnung. Von daher bin ich da überhaupt nicht sauer auf Herrn Mercator. Ich kritisiere da ein bisschen die Art und Weise, wie er schreibt, aber letztlich können wir sehr, sehr dankbar sein, dass es solche Bücher gibt.
Zum Glück ist die Zeit der Zensur vorbei. Das kann man nicht wegstellen.
Halleluja, Halleluja.
Vielen Dank, Bernd Hagenkort, der langjährige Chefredakteur von Radio Vatikan, Vatican News, der deutschsprachigen Abteilung, findet das Buch von Anthony Mercator lesenswert und spannend, nur leider, so sagt er, entspricht es nicht den Realitäten. Die beiden Päpste Benedikt und Franziskus werden hier versimplifiziert und in zwei polarisierende Schubladen gesteckt, die zwar für die Spannung ordentlich was hergeben, aber nicht der Vielschichtigkeit der beiden Persönlichkeiten Franziskus und Benedikt entsprechen. Die zwei Päpste, so heißt das Buch von Mercator, Untertitel Franziskus und Benedikt und die Entscheidung, die alles veränderte. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen, es hat 400 Seiten und kostet 24 €. Dankeschön.